jeder, der unter Wasser was filmt, auch mit einer bläden GoPro und vielleicht nicht die tollste Qualität oder was auch immer, macht genau dasselbe wie wir auch. Nämlich was Schönes oder Emotionales oder Interessantes einzufangen und Leuten zu zeigen, die von selber nicht die Möglichkeit haben, das so irgendwie zu sehen und die Leute dann sozusagen zu interessieren. Und so, wenn du das alles irgendwie zusammenpackst, dann denke ich, ist es für uns erstmal wichtig, uns nicht als eine Produktionsfirma oder irgendwie Influencer irgendwie zu sehen, die jetzt irgendwie was erreichen wollen, um sich irgendwie zu profilieren oder so, sondern ich glaube, es geht eher darum, die Leute zu vereinen, die diese Botschafterrolle einnehmen, ohne dass sie das oft wissen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Diese Folge ist wieder ein Ocean Talk. Sprich, wir haben sie im Studio aufgenommen mit 3 Kameras und ihr könnt euch das Ganze nicht nur anhören, sondern falls ihr Lust habt, auch auf YouTube anschauen. Denn mit Florian Fischer ist nicht nur einer der besten Unterwasserfilmer Deutschlands, sondern eben auch ein besonders bildstarker Mensch zu Gast. Und falls ihr euch das Ganze anschauen wollt, dann schaut mal in den Shownotes. Ganz oben findet ihr den Link zum YouTube-Video, was wieder um einiges länger ist als diese Podcast-Folge, weil wir uns dort natürlich die Zeit nehmen, in die Videos reinzuschauen und einige Themen so eng an den Videos besprochen worden sind, dass ich sie für diesen Podcast eher rausgenommen habe, weil wir wollen ja über nichts reden, was man dann gar nicht sehen kann. Und wenn ihr euch das Ganze lieber anhören wollt, dann seid ihr hier genau richtig, um Florian Fischer zu lauschen. Er ist einer der Gründer von Behind the Mask, einer Community aus kreativen Ozeanenthusiasten, die die Latte für Unterwasserfilmer ganz schön hochgelegt haben. Wir begleiten Florian auf eine Expedition in die Antarktis, wo er auf einem Segelboot unterwegs war, rollende Eisberge gesehen hat und mit Seeleoparden getaucht ist. Wir sprechen darüber, wie man mit dem Wildlife interagieren muss, um gute Bilder zu bekommen und darüber, dass das manchmal ganz schön frustrierend sein kann. Freut euch auf eine Episode, die wunderbare Momente in den Ozeanen zeigt, aber eben auch ein bisschen Real Talk enthält. Wie ist es eigentlich, so tief im Job zu sein? Und wie erlebt Florian diese brillanten Momente, die er festhalten darf, eigentlich selber? Jetzt geht's los mit der neuen Folge Ocean Talk, moderiert von Lukas Müller, von mir und unserem tollen Gast Florian Fischer.
Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die 3-teilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben 3 Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream.
Wir steigen direkt ein bei einem Video, was mich mega geflasht hat, wo ich nach wie vor von träume, vielleicht selber mal hinzukommen, was für mich Behind the Mask ist. Und zwar ist das euer Antarktis-Video. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie dieses Projekt auch mit Montclair zustande gekommen ist und worum es dabei geht.
Also, das ist, glaube ich, 4 Jahre her. Oder? 4, 5 Jahre müsste das her sein. Und das war eigentlich ein witziger Zufall, weil ich kann mich erinnern, ich war auf der Bootmesse Und da hat mich eine Freundin, Greg LeCoeur, vorgestellt. Das war mit dabei. Und das, was Greg so macht und wie er auch so drauf ist irgendwie, das hat mich schon immer irgendwie, fand ich immer schon sympathisch und so. Und der hat gemeint, hey, ich bin Greg, ich finde ganz cool, was ihr da so macht und soll man nicht irgendwie zusammen in die Antarktis fahren? Und dann das wurde im Prinzip innerhalb von 3 Stunden irgendwie entschieden. Dann haben wir noch mit Guillaume gesprochen, der war auch gerade irgendwie auf der Messe. Und dann habe ich gesagt, ja, lass doch das machen. Und dann...
Und dazu muss man aber sagen, wenn man sich vorstellt, man fährt in die Antarktis, dann stelle ich mir ein größeres Forschungsschiff vor, wo man seine warmen Kabinen hat, eine große Messe und ja, so weiter genau. Und so fort. Und dann schaut man sich dieses Video an und das ist ungemütlich. Ihr seid wirklich auf einem kleinen Segelboot dorthin gefahren. Kannst du mal irgendwie uns so ein bisschen mitnehmen, wie es ist, in diesem Gebiet auf einem Segelboot unterwegs zu sein?
Für uns war es wichtig, dass wir da einen relativ kleinen Fußabdruck hinterlassen. Ich meine, das Thema Antarktika generell ist ja auch irgendwie ein Thema von Klimawandel und irgendwie Ressourcen und die ganzen Problematiken mit Kreuzfahrtschiffen und so weiter und so fort und auch die Veränderungen irgendwie, die dort stattfinden. Deswegen war es für uns eigentlich klar, wenn wir da hingehen, dann müssen wir auch wirklich da so hinfahren, wie das sich das auch gehört. Nicht mit einem großen Schiff, nicht mit Benzin, sondern mit einem Segelboot. Das ist aber auch ein schönes Beispiel für Expeditionen, die geplant werden, die halt völlig in die Hose gehen. Ne? Also das, die Expedition in der Antarktis war im Grunde eigentlich eine riesige Katastrophe.
Also das Video spricht nicht dafür. Fangen wir mal jetzt mit dem Segeln an. War das an sich schon eine Katastrophe oder?
Also die eigentliche Herausforderung bei der ganzen Geschichte, ja, man muss irgendwie 5 Tage lang auf einem kleinen Boot sein und irgendwie durch ein ziemlich schwieriges Gebiet segeln, wo es halt ein bisschen hoch und runter geht und so, das ist schon klar. Aber eigentlich ist die Problematik, dass du halt nicht richtig planen kannst. Ne? Du bist halt völlig aufs Wetter angewiesen. Und wenn wir ursprünglich eine 4-wöchige Expeditionszeit planen und dann erstmal 3 Wochen lang warten müssen, bis es irgendwie überhaupt ein Fenster, ein Wetterfenster gibt, irgendwie, um da rüber zu
segeln. Wo habt ihr da gewartet?
Da haben wir gewartet. Zum einen haben wir erst in Ushuaia gewartet, in Argentinien, dann irgendwo am Cape Horn, hinter irgendeinem Berg.
Einfach abgewettert.
Gewartet, ja. Irgendwie in der Ferne waren noch so ein paar größere Kreuzfahrtschiffe, die auch nicht fahren konnten, weil es irgendwie über 100 Knoten Wind hatte. Ich habe da den Captain gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie so... Er sagt, das ist unmöglich. Wenn wir in so ein Wetter kommen, sind wir alle tot. So ungefähr. Ne?
Also, krass.
Ist halt ein bisschen das Problem, dass du nicht vorhersehen kannst, wie 5 Tage lang in der Zukunft das Wetter wird. Das heißt, du fährst, und das ist dann auch uns passiert, fahren dann los und dann nach 1,5 Tagen, wo du dann so denkst, boah, das ist schon echt ätzend irgendwie. Und naja, gut, aber jetzt haben wir wenigstens 1,5 Tage, kommt der Captain um die Ecke und sagt, wir müssen wieder zurück. Weil das Wetter das nicht zulässt, dass wir weiterfahren. Das heißt, du bist schon erst mal 3,5 Tage lang höllenmäßig gesegelt und bist wieder zurück auf los. Diese Dinge, wenn die sich dann quasi übereinander stapeln, dann hast du eine ordentliche Prüfung für Geduld und Teamfähigkeit. Und
bist du denn seefest, also wirst du seekrank und ähnliches? Und also ich meine, da kommt ja wirklich das Härteste zusammen, noch die Temperaturen. Ja,
also die Bedingungen sind eigentlich auf dem Weg dorthin problematisch. Ne? Also die Drake-Passage.
Ja, genau.
Durch die Gebirgsketten da in Südamerika sind die Winde eben, kommen da quasi unten um die Ecke und du hast halt immer zwischen Antarktis und dem Kontinent hast halt immer irgendwie richtig miese See und kannst irgendwie relativ wenig vorausschauen. Und das ist auch ziemlich interessant, weil der Captain, der hat jemanden in Frankreich, der alles monitort und der ihm quasi über Satellit immer irgendwelche Hinweise gibt, wann, wie, was, wo, seiner Meinung nach. Also immer irgendwie auch so ein bisschen so ein Team-Ding im Hintergrund. Genau, und dann irgendwie wird das versucht. Aber das Segeln an sich ist jetzt nicht das Problem. Das ist für mich zumindest. Also ich knall mich dazu mit allem, was es irgendwie gibt und fühle mich dann 5 Tage lang echt beschissen. Aber
ja, du hältst es durch.
Es geht schon. Ja.
Und dann seid ihr irgendwann angekommen. Wir haben gerade schon diese fantastischen Bilder mit den Eisbergen gesehen. Und dann konntet ihr auch endlich das tun, wofür ihr da wart. Wie hast du da insgesamt so das Wildlife erlebt? Wenn dann so die Pinguine noch um dich rum sind, die Wale auftauchen. Gab es da irgendwie noch so 1, 2 Situationen, die da so im Kopf sind, wo du sagst, boah, ey, das war dann die Entlohnung für die harte Anreise, das lange Warten und alles?
Also ich finde Pinguine ja geil. Die meisten Leute finden Pinguine ja sympathisch. Ich glaube, Pinguine sind ziemliche Rüpel.
Ja?
Wenn du die mal eine Weile lang beobachtest, ja, das geht alles vonstatten. Üble Nachrede, Mobbing, Füße stellen, anspucken, Die Pinguine sind ziemlich witzig. Wenn du die eine halbe Stunde beobachtest, ist es echt verrückt irgendwie. Es ist nur am Schimpfen, nur am Rumrennen, nur am sich gegenseitig ärgern und so. Im Grunde sind die Pinguine nicht so nett, glaube ich, wie die meisten Leute irgendwie
denken. Aber das macht es umso unterhaltsamer, ihnen zuzuschauen.
Ja, vor allem, weil die Pinguine auch nicht scheu sind und so, ne? Und weil die auch von dem Verhalten irgendwie tagsüber, was die so machen und so, auch ziemlich gut planbar irgendwie sind. Also kann man viel. Für mich ist das interessant, weil wir dann halt dorthin kommen und dann observieren und ein bisschen gucken, was Sache ist und so, und halt merken, dass immer um Nachmittag die Pinguine zurückkommen an Land. Und zwar für eine Stunde oder anderthalb Stunden kommen immer die ganzen Pinguinfamilien oder Clans oder wie immer das bei Pinguinen. Wie heißt das bei Pinguinen?
Pinguin ich bin Heilforscher, da fragst du den falschen.
Pinguinschwarm, keine Ahnung. Die kommen dann halt zurück mit dem Futter für die Kinder. Irgendwie. Und dann kannst du halt da am Ufer mit der Drohne und mit den Kameras irgendwie das filmen. Und da das die ganze Zeit sich wiederholt, ist es halt ein bisschen wie ein Game. Bist du halt dann nachmittags für zwei Stunden da am Strand und hoffst, dass du da irgendwie die richtigen Aufnahmen machen kannst und so. Und da in der Antarktis so gut wie keine Luftverschmutzung gibt, kannst du halt auch kilometerweit filmen, ohne dass du irgendwelche Luftperspektive, diesige Flirren in der Luft oder irgendwas hast. Und das macht auch so ein bisschen die Optik aus. Ich kann mich noch erinnern, als wir da hingefahren sind, irgendwie ist da irgendwann der erste Eisberg aufgetaucht. Und ich dachte so, ja cool, muss mal die Drohne fertig machen. Und dann irgendwie quasi 8 Stunden später war der ja noch genau gleich groß. Also irgendwie schon ewig weit gesehen, irgendwie was ist. Oder auch wenn man mit der Drohne irgendwo hinfliegt, fliegst mit der Drohne, dann merkst du, ey, nach 6-7 Kilometern, wie konnte ich überhaupt denken, dass ich da hinfliegen kann? Weil alles so nah aussieht. Und das ist natürlich zum Filmen dann auch super, ne? Weil du halt mit hohen Brennweiten vom Stativ irgendwie gut filmen kannst, ohne dass du da irgendwelche Beeinträchtigungen hast.
Du hast gerade gesagt, die Luftqualität ist da so gut. Dann kannst du weit sehen, aber das heißt ja auch, dass der Ton entsprechend gut wandern kann. Von der Szenerie her, wenn man jetzt in so einer Eislandschaft ist, ist das irgendwas Besonderes, dass man, ich sag mal, so einen Buckelwal von einer Entfernung schon hören kann und es keine Störgeräusche gibt? Oder hat das auch irgendwie sowas, weiß nicht, bedrohlich ist, dass man da irgendwie alleine in so einer Eiswüste ist?
Nee, das hat eher was Meditatives, würde ich sagen. Weil es ist halt ruhig und es gibt halt keine menschlichen Geräusche, es gibt keine Motoren oder keine anderen Dinge, die irgendwie sind. Ist auch optisch eigentlich relativ ruhig, nichts bewegt sich schnell. Es gibt vielleicht irgendwie ein paar Tiere, die man irgendwie beobachten kann, aber es ist im Prinzip eigentlich eine ruhige, meditative Atmosphäre und dann hast du halt Geräusche, die dann natürlich ein bisschen imposanter sind, als wenn man sie irgendwie im Mix mit allen möglichen anderen Geräuschen hat. Also zum Beispiel so Lawinen, die irgendwie runtergehen oder Wale, die dann ausblasen oder so. Das ist natürlich dann klar, das kriegst du fast jedes Mal eine Gänsehaut, wenn wieder irgendwo irgendwas passiert. Auch weil du natürlich alleine bist, ne? Also du hast das Gefühl, du bist irgendwie auf deinem Boot mit allem, was da jetzt dabei ist, mit den paar Leuten, die hier sind, bist du alleine für einen ziemlich weiten Weg. Deswegen ist natürlich alles ein bisschen anders und ein bisschen ruhiger und ein bisschen meditativer. Aber was ich sagen wollte, was interessant ist, ist, dass das, wenn man vergleicht zum Beispiel mit Norwegen, viele Leute kennen ja auch Norwegen, ne? Gehen nach Norwegen. Norwegen ist weiter nördlich als dieser Punkt südlich.
Echt?
Ja, ist witzig, wenn man sich die Karte so anschaut im Verhältnis. Ich glaube, da ist man nicht über den Polarkreis irgendwie, aber in Tromsø, wenn man da hochfährt, ist man eigentlich nördlicher. Das heißt, es ist gar nicht so kalt. Das Wasser hat zwar -1 Grad wegen dem ganzen Eis, aber man kann ab und zu schon um T-Shirt auf dem Boot stehen und so, ne? Also ist das schon.
Aber wenn ihr dann ins Wasser geht, dann ist auch kalt, ne?
Ja,
also
ist kalt, ja.
Meinte ich jetzt noch zittern zu sehen.
Ja, nee, Wasser hat -1 Grad. Ist eine große Lehrstunde, was so das Zusammenspielen von Körper und Geist irgendwie angeht. Also es gibt Tage, da kannst du keine 3 Minuten im Wasser sein.
Wirklich? Also du
vergiss es. Es gibt Tage, warum auch immer, du denkst irgendwie, fährst raus, hörst doch alles ganz okay und so, springst rein, irgendwie nach 3 Minuten sind die Hände einfach eingefroren. Und einen anderen Tag kannst du nach 4 Stunden noch weitermachen. Das ist verrückt.
Und du kannst ja auch nicht erklären, woran es liegt.
Doch, klar, es liegt daran, wie du halt von der inneren Einstellung und was du auch machst. Ne? Wenn du irgendwie einen Leoparden, Seeleoparden irgendwie vor dir hast, dann geht auf einmal alles. Dann ist auf einmal alles super easy. Und wenn du halt irgendwas suchst und irgendwie so ein bisschen explorativ rumgehst, kannst du ja halt nach 3 Minuten dich nicht mehr bewegen. Ne? Und da fragst du dich dann halt auch so, ne? Wenn mir die Leute immer so esoterisch erzählen, ja, das musst du alles mit deinem Kopf regeln und so und so weiter und so. Das stimmt schon.
Also bist du dann in Eiswasser springst, ja.
Genau.
Ja. Ja, mit Seeleoparden hast du gerade ein Stichwort gesagt, da weiß ich, da ist Lukas schon ganz aufgeregt gewesen. Ja,
also es gibt in dem Video so einen Moment, wo ich bis heute Gänsehaut bekomme. Bin selber viel mit Raubtieren im Wasser gewesen, besonders mit Haien, dann aber auch mit Orcas. Und es gibt so manche Raubtiere, ihr habt ja unglaublich viel auf der Welt an Raubtieren gefilmt, ne? bis hin zu den Anacondas in Brasilien. Und es gibt hier eine Szene, die knistert. Da kommt so ein ganz bestimmtes Gefühl rüber. Und da habe ich eine Frage für dich als Filmemacher. Ne? Der Normalo sieht das und denkt, okay, das sind Pinguine, du hast Seelöwen, einen frierenden, zitternden Guillaume. Aber die Musik vermittelt schon, das wirkt alles wie Beute. Und wenn man eure Videos kennt, dann weiß man, da kommt gleich, wenn sich die Musik aufbaut, da kommt noch was. Da wartet irgendwas noch im dunklen Blau.
Ja, das war ja auch der Grund, warum wir da hingefahren sind eigentlich. Ne? Also eigentlich war ja die Jagd der Seeleoparden
ja, das eigentliche da sieht man. Ziel.
Ja, genau.
Ja, da sehen wir jagenden Seeleoparden, Pinguine flüchten. Und da gibt es hier gleich diese eine Szene, jetzt hat er gerade schon aus dem Wasser geguckt, hier. Der ja, kommt genau. Hoch und wenn ich hier mal Pause mache, dieses... Also, da kriege ich auch jetzt hier gerade absolut Gänsehaut, weil ich denke, dieses Tier vermittelt dir gerade, komm rein, zeig mir, was du kannst. Und man hört im Hintergrund dieses, so ein Flackern, was berührt, so ein, als ob der so grault. Ist das Originalton oder habt ihr den reingelegt? Erzähl mal, wie diese Situation zustande gekommen ist.
Der eigentliche Grund, dahin zu fahren, ist die Jagd der Seeleoparden auf die heranwachsenden Pinguine irgendwie zu filmen. Und alles ist begleitet von dem Gedanken an den Seeleoparden. Wenn man dort ankommt, ist das Erste, was aus dem Wasser schaut, ein Seeleopard, der sich so anschaut und sagt so, okay, hier, schauen wir mal. So, irgendwie das ist das Erste, auch mit einem ziemlich großen Selbstbewusstsein. Und dann ist das Verhalten von den Seeleoparden halt irgendwie dann immer das große Fragezeichen, weil natürlich keiner dir sagt, hier, das funktioniert folgendermaßen und so sicherst du dich ab oder so schätzt du irgendwelche Situationen ein, sondern bist du ja immer mit deinem Bauchgefühl allein, ist ja immer so. Also es übernimmt ja keiner eine Garantie, ist ja auch kein Zoo. Ne? Also ich meine, man muss ja da immer irgendwie einschätzen. Und natürlich, am Anfang hat man viel Respekt und denkt sich immer so, boah, ja, da geht man jetzt hin, dann springt man ins Wasser und dann kommt ein Seeleopard. Aber so einfach ist es ja gar nicht. Bis man nah an Seeleoparden rankommt, vergeht schon ein bisschen Zeit. Ja? Also die sind eigentlich eher scheu, ignorieren dich auch. Wir sind auch viele Male an irgendwelchen Eisschollen im Wasser irgendwie und haben die Seeleoparden angeguckt und haben gesagt, Jungs, wie sieht's aus?
Jagd mal, ja.
Die sind mir so faul irgendwie und so und dann scheren die sich überhaupt nicht. Und dann ist es oft so, dass wenn man unter Wasser welche sieht, dass die halt einfach kein Interesse haben und dass die halt einfach relativ schnell wieder verschwinden. Und dann kriegt man so ein bisschen den Eindruck, oh ja gut, das muss man sich jetzt hier irgendwie verdienen und eigentlich rennt man den eher hinterher. Eigentlich hat man ja gedacht, das ist vielleicht eher andersrum. Man hat dann irgendwie vielleicht Respekt oder weiß nicht, wie man es einschätzen muss oder so, aber dass man gar keine Möglichkeiten erstmal so bekommt, irgendwie war man nicht so richtig drauf gefasst. Ne? Und dann gibt es natürlich auch viele so Angewohnheiten, die dann halt auf dem Boot auch irgendwie immer passieren, wo man dann irgendwie so nicht so weiß, wie man das einschätzen soll. Also zum Beispiel wird das Dinghy immer hochgezogen und nie im Wasser gelassen, weil die Seeleoparden sonst das Dinghy kaputt machen. Ja, und wenn man rumfährt und Seeleoparden irgendwo sind, dann ist immer Alarm, weil die öfters mal irgendwie auch in die Dinghys beißen und so und da halt mit denen spielerisch irgendwas machen und dann hast du halt ein Loch im Boot und dann ist blöd in der Antarktis. Das heißt, da ist immer ein riesen logistischer Aufwand, Boot aus dem Wasser ziehen, Boot wieder ins Wasser reintun und so.
Das heißt, ihr seid als Taucher drin? Das Boot wird aus dem Wasser rausgeholt?
Nee, wenn wir auf dem Boot sind, auf dem großen Boot sind und dann nachts...
Okay.
Wenn du halt zurückkommst, du kannst nicht einfach das Boot da im Wasser liegen lassen. Oder so.
Weil die haben eine entsprechende Beißkraft, ne? Die haben eine Größe von bis zu 4 Metern, mehrere hundert Kilo. Also für die Leute, die das nicht wissen, ist eins der beeindruckendsten Raubtiere. Aber anscheinend habt ihr ja dann irgendwann ein Tier gefunden, was dann doch kooperativer war, ne?
Ja, genau. Und dann hält man jeden Tag Ausschau und dann irgendwann ist es dann halt soweit. Ne? Irgendwann ist dann halt einer interessiert und das ist jetzt hier keine Drohgebärde. Sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen zaghaftes Flirten irgendwie. So, wollt ihr nicht reinkommen und mal ein bisschen gucken. So, das ist eigentlich das. Und was dann danach passiert, ist immer quasi begleitet mit der Aufmerksamkeit auf das eigene Bauchgefühl. Mhm. Ist auch so eine Philosophie irgendwie, die man hat vielleicht. Die ich zum Beispiel habe irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mich nicht darauf verlassen, was andere Leute sagen. Also wenn zum Beispiel irgendeiner sagt, hier guck mal, da gibt es jetzt eine tolle Gelegenheit, hier ist ein See-Leopard, spring doch einfach mal rein, das wird schon gut oder so. Dann werde ich das nicht irgendwie blind einfach so machen, sondern dann habe ich natürlich selber erstmal die Aufgabe zu gucken, wie fühle ich mich da damit, wie bin ich selber drauf, weil sich natürlich das eigene Verhalten oder die eigene Befindlichkeit auch auf die Natur überträgt, logischerweise, was ja wie sie ist mit den Haien, ne? Bist ein bisschen aufgeregt, werden sie auf einmal ziemlich neugierig und so. Das heißt, das Gefühl muss natürlich auch entsprechend sein und wenn man im Wasser ist, muss man die Verantwortung übernehmen, um sich auf sein eigenes Bauchgefühl zu verlassen und wenn man sich in der Situation dann nicht gut fühlt, dann hat man auch die Verantwortung, sich irgendwie aus der Situation wieder zu entfernen. Aber das ist dann natürlich nicht so passiert, sondern du bist dann unter dann rein und dann ist das quasi eine Entwicklung über mehrere Stunden. Dann ist der in dem Fall, das war wahrscheinlich ein Sea-Leopard-Weibchen, erstmal distanziert und weiter in der Entfernung und dann geht das Spiel halt los.
Und dann ist das Spiel losgegangen, ja, und jetzt sieht man, wie ihr mit dem Seeleoparden auch unter Wasser seid. Guillaume zitternd begibt sich ins Wasser, das Tier schwimmt an euch vorbei. Jetzt bist du unter Wasser mit einem großen Kamerasetup, ne, und mit einem Tank. Der Guillaume ist da jetzt als Freitaucher unterwegs und es beginnt dieser Tanz. Also, ne, das ist ja ein unglaublich dynamisches Tier. Ne? Also im Vergleich zu Haien zum Beispiel viel, viel wendiger und schneller, vielleicht auch intelligenter. Also wie hat sich das für dich angefühlt, jetzt mit diesem Tier unter Wasser zu interagieren?
Also ich habe einen riesen Respekt vor denen, weil da zwei Sachen zusammenkommen, die meistens nicht so dolle sind, wenn die zusammenkommen. Das eine ist irgendwie Masse und Macht und Spieltrieb. Das sind so zwei Sachen, die, finde ich, muss man in der Natur eigentlich am vorsichtigsten sein. Ne? Egal, ob das irgendwelche Touristen sind im Dschungel, die von so einem Orang-Utan auseinandergenommen werden, weil er gerade denkt, das ist super interessant, hier an den Haaren rumzufummeln. Und der Typ irgendwie verletzt sich da dabei und das Tier hat gar nicht diese Absicht. Und das ist hier im Prinzip ein bisschen ähnlich. Also für mich ist es wichtig, da irgendwie immer Grenzen zu setzen und irgendwie auch immer so seinen Platz in einer gewissen Weise zu behaupten. Das ist egal, ob man das mit Haien oder mit Walen oder mit Seeleoparden oder so irgendwie hat. Sondern man muss irgendwie schon was darstellen und auch irgendwie, wie soll man sagen, proaktiv sein und nicht zu passiv und quasi verhindern, dass dieser Spieltrieb irgendwie ausartet. Weil ich glaube auch, dass viele Unfälle, die irgendwie passieren, gerade mit solchen Kalibern, ist halt auch irgendwie ein falsches Verhalten von den Leuten, die dann irgendwie mit den Tieren im Wasser sind.
Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass das Tier mit euch spielt? Oder hast du dich irgendwann mal gefühlt wie Beute? Oder gab es eine Situation, wo man gesagt hat, so, wir müssen raus?
Nee, überhaupt nicht. Aber man hat gemerkt, dass es sich quasi eine Verbindung etabliert hat, die auch eine völlig interessante Entwicklung genommen hat. Das war für uns alle irgendwie total interessant, weil am Anfang ist es natürlich so ein Abchecken. Und irgendwann wird es ein bisschen einfacher und dann merkt man auch, ist irgendwie der Respekt vom Tier weniger. Die kommen dann näher ran, die sind dann irgendwie ein bisschen lockerer. Und dann irgendwann ist die Situation ja auch quasi, dann neigt sich dann dem Ende zu. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, wenn es dann halt irgendwie, Guillaume ist schon aus dem Wasser rausgegangen und so und wir sind dann noch so ein bisschen weiter. Und irgendwann war die Situation, die Interaktion eigentlich von unserer Seite beendet. Wir waren dann irgendwie okay, das Licht wurde dann irgendwie langsamer und wir waren halt noch irgendwie ein bisschen rumgeknümpelt und so. Aber der Seeleopard war halt immer noch dabei und dann hat sich das so umgedreht. Dann war auf einmal der Seeleopard eher an uns interessiert und kam eher zu uns. Hey Jungs, wie sieht's aus? Bin ich jetzt nicht mehr interessant? Oder was? Irgendwie. Und ich kann mich erinnern, wir sind da noch eine Stunde irgendwie so ein bisschen rumflaniert da im Wasser und der Seeleopard war die ganze Zeit dabei. Irgendwie, der war so halt dann dabei. Und dann war das eine ganz andere Situation, wie irgendwie zwei Stunden vorher, wo du es überlegt hast, irgendwie beißt der jetzt das Ding kaputt oder wird es jetzt gefährlich?
Ja. Aber das ist ja häufig auch so ein bisschen, also ob das jetzt mit einem Seeleopard ist oder ob das mit einem Hai oder einem Wal ist, dass man am Anfang diese ersten, die meisten Leute glauben ja, ne, du als einer der besten Unterwasserfilmer Deutschlands, dann denken wahrscheinlich viele Leute, die das sehen, so, der Florian springt ins Wasser und dann geht sofort los, man macht sofort seine besten Shots. Also teilst du das, dass oft die erste halbe Stunde immer so eine Einfühlphase ist und man da nicht immer was kriegt und dann zum Ende hin, wenn sich diese Interaktion dann so eingespült hat, dann man, ich sag's mal, die besten auch Unterwasseraufnahmen macht?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Also je länger die Interaktion geht, umso besser wird's. Aber das ist ja auch interessant, weil das geht ja dann auch ein bisschen in die Psychologie von irgendwie Tiere filmen, weil du das ja nie weißt. Du weißt ja nie, wie lang die Interaktion ist. Das heißt, du brauchst ja auch einen ziemlichen wie soll man sagen, ziemlich einen Arsch in der Hose, Dinge auch nicht zu machen, um irgendwie nicht zu aggressiv zu sein beim Filmen, ohne zu wissen, ob das jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung ist. Also ja, ich gebe dir recht, die beste Situation ist immer die, wenn die Natur auf dich zukommt. Und das kann sie nur machen, wenn sie ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse Identifikation irgendwie mit dir hat. Das heißt, du kannst halt nicht einfach reinspringen und dann irgendwie denken, so, jetzt muss ich mich halt irgendwie schnell hinterher schwimmen und machen und tun und dann mache ich einen Schuss und dann war's das. Und dann kann ich es auf Instagram posten und kann wieder heimfahren. Mhm. Dann hast du wahrscheinlich ein flüchtendes Tier gefilmt, wo du selber dafür verantwortlich bist, dass du irgendwie jetzt nur den Arsch davon im Bild hast und nichts anderes. Und das ist natürlich nicht cool. Sondern, ja. Klar.
Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, du kannst bei manchen Stellen auch nicht reinspringen und dir zu viel Zeit lassen und sagen, wir tanzen jetzt erstmal, weil dann ist das Tier vielleicht weg und du hast den schon nicht gekriegt. Ne?
Genau, aber das ist ja auch das, worum es geht, oder? Also ich meine, für mich zumindest. Weil das ist ja das, wo du selber für dich Methoden entwickeln musst, um irgendwas zu erreichen. Und du musst es im Einklang mit dir, mit deinen Bedürfnissen und mit der Natur und mit der Situation mit den Tieren sozusagen abgleichen. Mhm. Und das macht ja dann auch irgendwie so ein bisschen den Berufsethos aus. Ne? Also es gibt ja viele, die da unterschiedliche Einstellungen haben und da Dinge vielleicht anders machen. Aber für mich kommen keine Bilder zustande, wenn man hinter Tieren herjagt.
Ja, und das kommt aber auch in dem Video, ist ein schnell geschnittenes Video, ziemlich gut rüber, dass da in den einzelnen Clips, die man dann sieht, glaube ich, auch der Normalo sieht, okay, da ist Zeit investiert worden, das zu kriegen. Also gerade dieser Jagdmoment, ne, wo du erfolgreich gefilmt hast, wie so ein Seeleopard so ein Pinguin erwischt, das filmt man nicht mal eben so in einer Minute. Was ich aber spannend finde ist, und das zeichnet euch, glaube ich, aus, um mal so ein bisschen drauf zu kommen, was Behind the Mask ist und was auch dein Ziel und auch deine kreative Vision dahinter war. Bezeichnend für eure Videos, das ist so eine Signatur schon fast, ist, dass ihr eben nicht langsame Pianomusik benutzt, wie häufig das in den 80er, 90ern gemacht wurde, sondern es ist schnell, es ist Elektro, das baut sich auf. Und deswegen erzähl doch mal so ein bisschen, was Behind the Mask ist, was du machst und ich sag mal, welche kreative Vision du gerade zu Beginn mit in, ich sag mal, das Unterwasserfilm gebracht hast, etabliert hast.
Boah, das ist eine komplexe Frage. Hey, da weiß ich jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt pass mal auf. Also, wie das. Die Grundmotivation oder so die Aufgabe, die Behind the Mask vielleicht irgendwie hat. Also zum einen finde ich, ist die Unterwasserwelt ein ganz spezielles Thema. Also ich komme ja von Marketing, komme eigentlich aus der Werbung. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwie so die Unterwasserwelt, unsere Arbeit und unsere Passion irgendwie so als Produkt betrachten würde in so einem Marketing-Kontext, dann würde man sagen, das ist eigentlich eine hervorragende Situation, die wir haben. Wir haben ein hervorragendes emotionales Produkt und wir haben ein total visuelles Environment. Also im Prinzip die ganzen Dinge, die wir irgendwie, wenn wir industriell oder kommerziell irgendwie arbeiten, das sind ja immer die Dinge, die muss man sich irgendwie erarbeiten. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Schraubenhersteller. Dann musst du irgendwie eine emotionale Geschichte über Schrauben ausdenken. Und jetzt, als ich habe Filmemachen studiert und bin Filmemacher erst und dann Taucher. Mhm. Und deswegen sieht es für mich ein bisschen wirr aus. Dann kommt man auf einmal in so ein Feld, wo man denkt, hey, guck mal hier, das ist ja emotionsgeladen wie noch was. Es gibt auch einen großen Bedarf und eine Aufgabe, eine Verantwortung irgendwie, sich um den Lebensraum Ozean irgendwie zu kümmern, um irgendwie Awareness dafür zu schaffen und so. Auch das, also es gibt auch sogar noch einen Purpose. Dann ist das Ganze auch noch so hervorragend visuell und guck dir die Viecher alle an. Die gucken dich an, die triggern ja auch irgendwie so eine emotionale Reaktion mit den, ich meine, weiß ja, wie sie ist, ne? Also, Menschen lieben ja eigentlich auch Meerestiere. Und dann kommt noch dazu, dass es ein Environment ist, wo Leute normalerweise halt sich nicht aufhalten können, sei denn du hast halt spezielles Gerät oder spezielle Ausbildung oder irgendwie sonst was, ne? Und so, wenn du das alles irgendwie zusammenpackst, dann denke ich, ist es für uns erstmal wichtig, uns nicht als eine Produktionsfirma oder irgendwie Influencer irgendwie zu sehen, die jetzt irgendwie was erreichen wollen, um sich irgendwie zu profilieren oder so, sondern ich glaube, es geht eher darum, die Leute zu vereinen, die quasi diese Botschafterrolle einnehmen, ohne dass sie das oft wissen. Jeder, der unter Wasser was filmt, auch mit einer bläden GoPro und vielleicht nicht die tollste Qualität oder was auch immer, macht genau dasselbe wie wir auch, nämlich was Schönes oder Emotionales oder Interessantes einzufangen und Leuten zu zeigen, die von selber nicht die Möglichkeit haben, das so irgendwie zu sehen und vielleicht da auch noch ein bisschen, sagen wir, weniger Einblick oder weniger Erfahrung haben und die Leute dann sozusagen zu interessieren. Und das müssen wir irgendwie fördern und das müssen wir zusammenbringen. Das ist wichtig. Das will Behind the Mask machen. Deswegen machen wir alles für umsonst. Also, musst du mal anschauen, wir machen jetzt seit 10 Jahren Videos, die wir einfach umsonst auf YouTube stellen. Natürlich, wir arbeiten natürlich auch irgendwie mit Kunden und so zusammen und versuchen da draußen natürlich irgendwie auch, uns nicht, sag mal, geschäftlich jetzt nicht dumm anzustellen oder so. Aber im Grunde ist das ja alles für umme und zielt eher darauf ab, eine Community und die Interaktion zwischen Leuten und Netzwerken irgendwie zu fördern und sich eher verbindend zu präsentieren und nicht irgendwie zu versuchen, sich da, weil das ist ja auch in der Tauchbranche oder in der generellen Branche immer ein Problem, die ist ja jetzt nicht, sagen wir mal, eine potente Branche, wo irgendwie das Geld auf der Straße rumliegt, wo irgendwie Projekte und Dinge gemacht werden, sondern es ist ja eigentlich jeder, der in dieser Branche unterwegs ist, der ist ja zu einer gewissen Weise entweder so arm dran, dass er nichts anderes machen kann, oder er ist ein Idealist. Also es gibt viele, finde ich, viele enttäuschte und frustrierte Künstlerseelen irgendwie in unserer Industrie. Ne? Die halt ja, irgendwie sagen, hey, ich will doch auch einen guten Beitrag leisten und ich mache doch auch schöne Sachen und so. Und warum wird das nicht gesehen? Oder warum haben die Leute auch oft das Gefühl, dass sie alleine sind?
Das, was du eben gesagt hast mit der Botschafterrolle, finde ich sehr interessant, weil wir sind ja erst seit einer ganz kurzen Zeit unter Wasser eigentlich als Spezies. Ne? Also erst in den 1950ern hatte Jacques Cousteau und Hans Haß damals serienmäßig dann die ersten Tauchgeräte entwickelt. Und damals war es ja noch so, Hans Haß zum Beispiel, der ist ja unter Wasser gegangen und hat erstmal dokumentiert. Und da war die Sensation an sich, da ist ein Bild von unter Wasser. Ne? Da gab es dann, ne, der Hai taucht am Riff entlang und ich tauche auf ihn zu. Und die Leute waren einfach begeistert, die Unterwasserwelt zu sehen. Jetzt ist es ja aber heute so, und ich glaube, da ist auch, habt ihr eine neue Benchmark entsprechend gelegt. Medien sind ja heute so präsent. Ne? Früher bei den ersten Stummfilmen war es ja so, oder bei den ersten Filmen, wo im Projektor so ein Zug gezeigt wurde, sind die Leute aus dem Kino gerannt, weil sie dieses Medium nicht verstanden haben, gedacht, da fährt jetzt ein Zug auf sie zu. Jetzt sind wir heute so übersättigt, ob das jetzt Laptops ist oder Bildschirme, dass ein Unterwasserbild an sich, gerade hier in der westlichen Welt, gar nicht mehr so begeistert. Ne? Also wenn du jetzt einer normalen Person, die ein Smartphone hat, so ein Tigerhai-Bild zeigst, wenn du nicht sagst, ich bin selber in dem Bild, dann sagt die, okay, das habe ich ja schon mal irgendwo gesehen. Und was ich besonders finde an euch ist, und da habt ihr, glaube ich, auch irgendwo eine Benchmark gelegt, ist, dass ihr im Zeitgeist von Musik, von Schnitt, von Storytelling her und diese Komposition der Bilder und auch mit Freitauchern arbeitet, das modern gemacht habt für den Zeitgeist, für ein junges Publikum und nicht nur für Leute, die halt vielleicht, ne, aus einer älteren Generation kommen und einfach tranquille Bilder von einem Korallenriff, ich sage jetzt mal, sehen. Woher hast du das genommen? Also was waren so die Reize, wo du gesagt hast, ich möchte hier frischen Wind reinbringen, ich möchte mich kreativ irgendwie anders ausleben?
Also ehrlich gesagt ist das nur ist das aus der Not geboren. Wir haben ja alle irgendwie die Not, dass wir Videos jetzt in Portrait Mode angucken müssen und dass wir jetzt unsere Aufmerksamkeitsspanne so gering ist und auch quasi das Konsumverhalten von dem, was wir machen und auch die Menge an Content, die jeden Tag irgendwie hochgeladen wird, das ist ja im Prinzip erstmal ein Phänomen, mit dem muss man umgehen. Für mich als Filmemacher ist es keine ausschließliche Passion, nur so Trailer-Feuerwerke irgendwie zu machen. Ich würde natürlich lieber auch mal Dinge machen, die ein bisschen länger sind und so, ne? Und auch was mit Substanz zu machen irgendwie. Aber das ist eine Entscheidung, die quasi für uns getroffen wird. Wir wollen ja, dass unsere Message irgendwie wahrgenommen wird. Und wir wollen ja vor allem eine emotionale Bindung erreichen zwischen den Leuten, die sich das anschauen, und dem, was wir zu sagen haben. Und als wir angefangen haben, haben wir 15, 20-minütige Videos gemacht. Und jetzt machen wir 2,5-minütige Videos. Und jetzt machen wir die Videos auch so, dass du danach immer das Gefühl hast, du hast es nicht richtig gesehen. Das ist ja diese ganzen Mechaniken, die man jetzt hat. Zum Beispiel, man fängt mit der Musik an, die Art und Weise, wie geschnitten wird, die Art und Weise, wie man auch denkt, während man das schneidet, ist ja halt darauf abgerichtet, dass man irgendwie immer merkt, die Leute brauchen immer einen neuen Trigger. Die müssen immer, die dürfen nichts wirklich verstanden haben, weil sobald du was verstanden hast, ist dir langweilig. Das heißt, du musst also quasi immer wieder nur eine Dinge neue anreißen. Geben. Du musst immer wieder. Das heißt, die Rhythmik ist schneller und alles ist sehr stark irgendwie verdichtet und es passiert viel mehr auf so einer unbeschriebenen Metaebene aus irgendwie bisschen Musik, bisschen Bild und bisschen Ton, aber was dann daraus entsteht, ist eigentlich eine experimentelle Sache, weil du halt in so einem kurzen Clip von irgendwie 2,5 Minuten, wo du irgendwie alles nacheinander geht, irgendwie am Ende nie wirklich genau erklären kannst, was du jetzt gesehen hast, und du musst es halt nochmal anschauen.
Ich finde das total spannend, weil ihr bedient dieses System, du hast jetzt gesagt, das wechselt immer mehr auch auf Social Media und verändert sich in der Art und Weise, wie man die Leute erreicht. Du hast mal zu mir gesagt, eigentlich ist es eine absolute Katastrophe, was wir an Unterwasseraufnahmen zeigen.
Ja.
Das fand ich spannend.
Wie habe ich das gemeint?
Da ging es wirklich so darum, um diese Social-Media-Geschichte und dass wir halt gesagt haben, hey, man weckt ja mit diesen Bildern Bedürfnisse.
Klar, natürlich.
Und dass du gesagt hast, boah, ich sehe das irgendwie total kritisch. Einerseits machen wir geile Filme und andererseits ist vielleicht auch das, was diese Filme auslösen, ein zweischneidiges Schwert.
Ja, ja, logisch, klar. Denn wir machen da mit, da muss man sich schon bewusst sein. Ich meine, wenn du dir Instagram anschaust, was siehst du da? Was siehst du da und was weißt du wirklich, was du da siehst? Und von was lässt du dich irgendwie blenden auch? Wir machen ja selber diese Sachen, ne? Und selbst wir müssen irgendwie uns schon auch damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass viele Dinge, die man sieht auf Instagram und auf den sozialen Medien, natürlich schon sehr stark verändert haben, wie wir die Natur erleben. Wenn ich jetzt sehe, irgendwie, wir sind irgendwo unterwegs und du siehst Leute, wie so diese Content-Jagd irgendwie viel wichtiger ist, als irgendwie jetzt das echte Erlebnis irgendwie zu haben. Also ich merke das in meiner Arbeit irgendwie ganz oft. Ich denke dann immer so, ja, hab wieder nichts erlebt, hab wieder nur gefilmt. So irgendwie. Und dann kriegst du mit, wie Leute irgendwie in Urlaub gehen, eigentlich nur, um irgendwie dieses eine Instagram-Bild zu bekommen. Oder Leute depressiv werden, weil sie halt sehen, dass andere Leute irgendwie scheinbar jeden Tag der Woche irgendwie vor einem anderen fantastischen Wallpaper-Hintergrund in der Natur irgendwelche tollen Sachen machen und selber macht man das nicht und gar nicht verstehen, dass das eigentlich nur eine große Show und große Rauchwolke ist, was man da irgendwie sieht.
Und für viele entsteht ja der Eindruck, aber der Flo, der hat das ja erlebt, weil wir haben es ja im Video gesehen, ja, er hat es genau erlebt. Und du hast auch zu mir gesagt in demselben Gespräch, wir versuchen eine Emotion zu vermitteln, die wir gehabt hätten, wenn wir keine Kamera dabei gehabt hätten. Genau.
Für mich auf jeden Fall, weil ich meistens der bin, der filmt. Aber deswegen sind die Projekte auch so angelegt, dass wir nicht nur mit einer technischen Crew und mit Kameraleuten irgendwo hingehen und einfach mal nur irgendwie schon was passiert, sondern wir gehen in einer größeren Gruppe wohin, wo natürlich auch die Dinge wirklich erlebt werden. Das heißt, es gibt immer Leute, die keine Kamera in der Hand haben, sondern die Aufgabe haben, halt irgendwie das zu machen.
Da, da gibt es einen Film, der das für mich ganz gut rüberbringt. Ich hatte vor 2 Jahren die Chance, mit Orcas einen Dreh zu machen fürs ZDF. Und dann sind wir nach Norwegen gefahren. Und da würde ich gerne einmal mit dir einsteigen, weil Norwegen halt ein sehr, sehr herausforderndes Element ist. Ne? Du hast eben gesagt, ne? Norwegen und Tromsø ist weiter nördlich als Antarktis und da, wo ihr wart, südlich ist. Mhm. Ne? Die Orcas kommen jedes Jahr dahin, um das Silber der Meere, die Heringe zu jagen, die da in den Fjorden überwintern. Aber es ist eins der herausforderndsten Elemente, glaube ich, für einen Unterwasserfilmer. Und vielleicht können wir einfach die Zuschauer mal so ein bisschen durchführen, wie die Realität für dich als Filmemacher ist und welche tollen Momente ihr am Ende dann tatsächlich auch hattet, die im Video rüberkommen. Für dich als Unterwasserfilmer ist ja das Licht alles. Ne? Für einen Fotografen oder einen Kameramann ist ja Licht essentiell. Jetzt habt ihr aber in Norwegen, glaube ich, die schlimmsten Bedingungen, die man eigentlich haben kann. Ne? Kaltes, dunkles Wasser, dunkle Tiere bis auf weiße Flecken. Wie gehst du kameratechnisch an so einen Dreh in Norwegen ran? Was sind das für Herausforderungen für dich, in so einer Dunkelheit zu arbeiten?
Also, ist witzig, weil die Dunkelheit stört mich eigentlich überhaupt nicht. Also, war auch nie ein Problem. Und, also klar, ist natürlich ein Problem, wenn es dunkel ist. Siehst nichts. Okay, schon ein Problem. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das, was du mit deinen eigenen Augen siehst und wie du es siehst, nun mal dunkel, weil es halt auch dazugehört. Das ist ja auch das Ambiente irgendwie vor Ort. Aber das ist ein gutes Beispiel auch wieder von dem, dass man halt jetzt das Gefühl bekommt, ah ja klar, wenn man da nach Norwegen geht, dann wird es so, wie man es im Video sieht. Aber So ist es nun leider.
Erzähl mal, wie war das für euch? Also die Orcas sind ja bestimmt sofort vor der Kamera gewesen und du hast sofort alle deine Shots bekommen. So war es doch, oder?
Nee, ich glaube, wir waren 5 Tage auf dem Wasser. Davon waren 3,5 Tage gar nichts. Also klar. Erstmal ankommen, ein bisschen gucken, dann sieht man ein paar Wale und dann geht man mal rum und schaut mal, dann passt mal Wetter nicht, dann gibt es keine Orcas. Und so weiter und so fort. Und dann gab es halt eben diesen einen letzten Tag, wo dann halt irgendwie alles zusammenkommt und wo man dann halt viel Glück hat. Zum einen sind die Orcas so weit weg, dass so Tagesboote und so gar nicht dahin kommen. Das heißt, da ist dann schon mal weniger Verkehr. Und dann ist es noch vor der Saison, das heißt, jetzt generell noch weniger los. Dann sind die Orcas auch noch zufälligerweise im flachen Wasser. Und dann sind sie zufälligerweise auch noch an einer Insel, wo sie quasi in so einer Bay mehr oder weniger halt am Jagen sind. Also im Prinzip ist das ein sehr großes Glück. Und das ist dann auch wieder das Problem hinterher, weil man dann den Leuten erklären muss, ja, da gibt es dieses Video und vielleicht ist das Video auch die Entscheidungsgrundlage, dass ihr da jetzt hinfahrt und ja, das machen wollt.
Leute lachen, weinen, fallen sich in die Arme, weil sie das erste Mal einen Orca gesehen haben. Es ist ja lebensverändernd, ne, so ein Tier zu sehen.
Ja, ist ja auch so, aber es ist halt auch nicht gegeben, dass du es auch wirklich dann siehst. Ne? Das musst du halt auch mit einberechnen. Das heißt, auch wenn wir mit unseren Trips, die wir da machen, und da waren jetzt zum Beispiel nur Freunde dabei, ne? Sagen wir am Anfang, dass wir wahrscheinlich keinen einzigen Orca sehen und dass wir uns auch an anderen Sachen erfreuen müssen. Und jeder weiß das und jeder sagt, klar, kein Problem und es wird eine Expedition. Und weil immer noch alles möglich ist, sind alle gut drauf und so und nach 3 Tagen gar nichts, wird es dann halt ein bisschen zäh. Aber es ist ein, klar, ich meine, wir haben ja auch ein Reiseunternehmen sozusagen. Wir machen ja auch, bringen ja auch Leute irgendwie in solche Situationen und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn du halt Leute hast, die Reisen buchen wegen diesen Videos und dann weißt, das ist die Benchmark. Das erwarten die jetzt.
Bist du da manchmal zwiegespalten, dass du, bevor ihr ein Video publiziert, du dich selber auch fragst, welche Bilder muss ich da rein tun, um auf der einen Seite die Emotionen zu übermitteln und auf der anderen Seite aber nicht unrealistische Erwartungshaltung zu wecken?
Nee, da müsste ich jetzt lügen. Ich mache das natürlich schon. Die Videos sollen natürlich erstmal so cool sein, wie es geht.
Ja, okay.
Und sollen natürlich eine Emotion transportieren. Und ob du in der Lage bist, nach diesem Video diese Emotionen noch zu empfinden, das hängt vielleicht auch ein bisschen davon, was du so für ein Charakterkopf bist. Ne? Weiß ja, wie es ist. Es gibt Leute, die meckern halt immer und sind immer kompliziert. Es gibt Leute, die sind halt immer irgendwie...
Mir hat mal jemand gesagt, als ich letztens auf einer Expedition war, the best compliment you can get from a German, somebody told me once is, kannst du nicht meckern.
Ja, das ist nicht gemeckert ist gelobt genug, sagen wir im Schwarmland.
Ja, apropos Charakterzug. Ich finde es immer auch sehr, sehr spannend herauszufinden, wo kommen die Leute eigentlich her und da auch mal ja, so die Untiefen auszuloten. Und da weiß ich von dir, das habe ich mal in einem Making-of-Video gesehen, dass du gesagt hast, du hast auch mal eine Phase im Leben, da ging es dir nicht gut, du hattest Panikattacken.
genau.
Ich finde, das sind ganz oft entscheidende Momente in einem Leben, wo man wirklich sagt, boah, da war so irgendwie ein Tiefpunkt erreicht und da hat man irgendwie für sich was draus gelernt und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Ich weiß da nicht mehr drüber, aber mich würde es total interessieren, was war das für eine Zeit, wenn du darüber überhaupt reden möchtest und was war das für eine Situation, warum ging es dir da schlecht, was war da los?
Nee, ich bin ja ein Problemlöser. Ich bin mittlerer Sohn. Muss immer ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Weißt du, der Erste hat, kriegt ja immer alles von alleine ab und so. Ne? Und der Zweite, der muss dann ein bisschen mehr arbeiten. Und ich bin Problemlöser, kreativer Problemlöser. Das heißt, ich komme schlecht mit Problemen zurecht, die sich nicht lösen lassen.
Okay.
Weißt du, ich werde hibbelig und ungemütlich, wenn nicht alles okay ist, sozusagen. Ne? Ich würde auch sagen, ich habe relativ viel gearbeitet. Und haben natürlich auch immer viel, was ich machen will.
War das schon in der Unterwasserfilmerei oder war das
noch die Unterwasserfilmerei geht ja schon relativ lang. Ja. Also die war vielleicht nicht, das war der Hauptbestandteil von meinem Leben zu dem Zeitpunkt, aber habe ich schon auch gemacht. Ja, und dann kommt auf einmal irgendwie so ein Punkt, wo du, weiß nicht, jetzt vielleicht sowas wie ein bisschen Burnout oder irgendwie sowas ist. Ne? Und dann auf einmal kommen Symptome, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen. Es war jetzt auch keine Panikattacke, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, so jetzt habe ich irgendwie eine Panikattacke oder sowas, sondern ich habe dann auf einmal nicht mehr richtig gesehen. Ich habe halt nur die Sachen wahrgenommen, die außen, also in der Peripherie irgendwie waren. Ich konnte zum Beispiel auf die Tastatur schauen, ich konnte die Zahlen, die ich angeschaut habe, oder die Buchstaben, die ich angeschaut habe, selber nicht richtig sehen, sondern ich konnte immer nur so quasi das grobe Bild irgendwie sehen. Das ist halt so ein, ja, so eine Methode irgendwie wahrscheinlich des Körpers, dir zu sagen, mach mal ein bisschen langsam. Und so. Und das war ein Problem für mich, weil dieses Problem kannst du nicht einfach lösen. Du kannst nicht einfach sagen, so, jetzt schlafe ich mal eine Runde und dann ist es weg oder so. Sondern es gibt Dinge, Probleme, von denen man sich selbst lösen muss. Also man muss sozusagen Mechaniken finden, wie Dinge auch wieder kommen und wieder gehen dürfen und wie man nicht in so eine Spirale von, oh Scheiße, mir geht's schlecht, warum geht's mir nicht besser? Und dann geht man vom Arzt zum nächsten und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, ich hatte ein ziemlich umtriebiges Leben, das heißt so eine Art Midlife-Crisis irgendwie kam halt dann Anfang 30. Und da hatte ich das halt. Und danach habe ich jetzt schon gemerkt, bin ich halt deutlich ruhiger geworden und habe auch, würde ich mal sagen, schon viel gelernt im Umgang mit Dingen, die man halt schlecht kontrollieren kann. Also ein bisschen geduldiger, ein bisschen, wie gesagt, sich öfters auch mal von Problemen selber lösen, als immer versuchen, alles.
Ja, und du hast schon gesagt, manche Probleme, die kann man sich nicht einfach so lösen, indem man sagt, ich werde jetzt mal ein bisschen ruhiger. Hast du da irgendwie Strategien, Methoden entwickelt, wo du gesagt hast, das hat für mich gut funktioniert, das war so ein Gamechanger, um in so einer Situation ruhig zu werden und das zu akzeptieren, wie es jetzt gerade ist?
Ja, Gott sei Dank hat mein Vater mir da geholfen, der hat da auch viele Erfahrungen irgendwie auf dem Gebiet und der konnte mir da irgendwie auch ganz gut zur Seite stehen zu der Zeit. Und das, ja, also das ist dann natürlich, weil Männer denken ja meistens ein bisschen rational, gehen rational an Probleme ran. Und so habe ich das dann auch gemacht. Also das dann hat halt eine Weile gedauert. Und dann rational überlegt, was sind die richtigen Dinge zu tun. Und dann halt angefangen auch so ein bisschen ein stetigeres Leben zu führen.
Also einfach dir wirklich einen klaren Plan zu setzen.
Ein bisschen mehr Zeit nehmen, ja. Weißt du? Ein bisschen mehr im Hier und Jetzt genießen, dass wir jetzt hier zusammensitzen und ich irgendwie 5 Stunden nach Düsseldorf fahre und das irgendwie als stresslos zu empfinden. Das sind ja alles Dinge, die man muss mal ein bisschen bewusst machen. Das funktioniert nicht von alleine.
Was ja eine interessante Voraussetzung ist, um mit dem Ozean zu arbeiten, weil ich kenne das von mir selber, ich bin auch eher so ein Planungsmensch. Ne? Ich schreibe mir morgens gerne so einen Plan auf, das drehen wir heute oder genau. Das forschen wir heute. Und der Ozean ist ja eigentlich so das ultimative Problem, was sich nie lösen wird. Ne? Also du kannst der beste Kameramann Deutschlands sein unter Wasser und trotzdem wird jedes Mal, wenn du unterwegs bist, der Ozean dir wieder ein neues Problem geben. Und das ist ja schon interessant, dass du dann irgendwie auch akzeptieren musst, dass diese Probleme nie ultimativ gelöst werden können. Das wird ja immer was sein, was dir eine neue Challenge gibt.
Genau. Exakt. Das ist genau die Quintessenz von dem gesamten Rumgehopfe da draußen, dass du im Prinzip gar nichts planen kannst und dass du einfach im Moment Lösungen finden musst. Das ist auch der Grund, warum ich da gelandet bin und nicht bei szenischem Film. Es war mir schon immer zuwider, mit 50 Leuten an 10 Sekunden zu arbeiten. Ich hatte, also ist eine andere Art von Passion. Ich fand das schon von Anfang an immer gut an dem Dokumentarischen, dass du, wenn du es vor allem in der Natur irgendwie richtig machst, kannst du auch jetzt nicht faul sein, aber du musst einfach bestimmte Dinge nicht machen. Also du brauchst bestimmte Dinge einfach gar nicht planen. Also es ist lächerlich auch immer wieder, irgendwie, was man dann denkt, was man vorher irgendwie geplant hat und was dann nachher irgendwie passiert ist, ist alles immer so unterschiedlich. Deswegen brauchst du eben das Skillset, das kommen zu lassen, zu verarbeiten, spontan sein, teamfähig sein und so.
Du hast eben gesagt, du bist Problemlöser. Was ich immer ganz cool finde am Unterwasserfilm oder auch an der Wasserfotografie ist, man fängt ja Monate vorher, ne, manchmal sogar Jahre vorher an mit so einer Idee, mit so einem Plan und dann gibt es diese verschiedenen Stufen. Ne? Dann guckt man, welche Saison ist das, welcher Ort ist das und nach und nach und nach arbeitet man sich dann über das Equipment, über die Tauchausrüstung, die richtigen Guides, nach und nach hin zu dieser Lösung. Aber am Ende ist es ja so, dass du selber dann auch die Eigenverantwortung hast, dann das zu erreichen oder nicht. Ne? Du musst die richtige Protagonistin auswählen und so weiter. Mhm. Und dann gibt es ja am Ende diesen entscheidenden Moment zwischen Erfolg oder Nicht-Erfolg. Und wenn du den Nicht-Erfolg hast, dann kannst du, natürlich kann man das in Ausnahmefällen auf die Natur schieben, ne? Aber oft muss man die Pille dann auch selber schlucken und sagen, okay, ich habe es nicht geschafft. Aber ist das für dich als Problemlöser so das, was dich reizt, da, dass du am Ende diesen Erfolg oder Misserfolg hast und dieses Problemlösen auf dem Weg hast?
Also Misserfolg gibt's nicht. Kategorisch geht ja nicht. Kannst ja nicht einfach nichts machen oder nichts haben oder so. Wäre ein interessantes Szenario, wo das passiert irgendwie, aber das muss dann schon auch irgendwie vielleicht höhere Gewalt sein oder so, glaube ich. Grundsätzlich ist die Maßgabe, was zu machen. Und natürlich, bei uns ist es so, wenn wir Projekte machen, wir haben immer dieselbe Ansage und dieselbe Maßgabe zu den Kunden. Es ist immer, dass wir nicht genau sagen, was wir machen, und dass sie aber auch nichts bezahlen müssen, wenn es ihnen nicht gefällt. Das ist der einzige Weg, den ich irgendwie nach jahrzehntelanger Arbeit in der Kreativbranche irgendwie für mich gefunden habe, der es möglich macht, irgendwie kreativ zu arbeiten und auch eine gewisse Zufriedenheit irgendwie zu finden, sozusagen. Und ich glaube, dass das nur ein Kommunikationsthema ist mit den Kunden. Der Grund, warum Leute zu uns kommen, ist ja nicht, weil die einen Dienstleister brauchen, der ihnen ein Video macht. Sondern die Leute kommen, weil sie wollen, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und das machen, was wir der Meinung sind, das Richtige ist. Das heißt, die Kunden, die zu uns kommen, die haben schon so ein bisschen so ein experimentelles Grundverständnis. Und andere Sachen machen wir auch nicht. Wenn einer kommt und sagt, so, ich brauche genau das, das und das und das und der Rest ist mir egal und am besten gibst du mir noch das Material und bist nur der Kameramann und so, dann wollen wir das nicht machen. Sondern die Idee ist immer, okay, wir setzen uns gemeinsam in diesen Sandkasten rein und machen mit dem, was möglich ist, die schönste Sandburg sozusagen. Und das hat bisher immer funktioniert. Also ich hatte bisher kein einziges Mal, auch wenn das Ergebnis komplett anders ist als das, was es ursprünglich geplant war. Wir hatten für Mercedes ein Projekt in Schottland mit meiner Nichte als kleines Mädchen und mit einem Basking Shark als großen Fisch geplant. Und es war ein Outdoor-Pickup von irgendwie Mercedes. Da haben wir irgendwie mit dem Auto dahin gefahren und so auf die Hybriden irgendwie. Also Hawaii, Schottland hieß es damals noch irgendwie. Ich dachte, ihr spinnt ja wohl. Da war nur schlechtes Wetter. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Da war kein Basking Shark und nix. Und insgesamt 2 Wochen, natürlich ganze Logistik und so und alles und so. Und dann musste man halt nach 5 Tagen harten Cut machen und sagen, gut, wir machen halt nichts mit Basking Sharks, weil das geht halt nicht. So, wir fahren dann auf die andere Seite von England und machen was mit Grey Seals auf den Farne Islands. Und das ist ein riesen Chaos-Rodeo. Wenn du dann irgendwie 10 Leute, da war die ganze Familie mit dabei.
Komplett anderes
Nichte,
Projekt.
Mein Bruder als Vater der Nichte, irgendwie alle Leute waren da dabei, irgendwie Autos und Zeug und keine Ahnung was. Und ja, die ganze Logistik halt geplant, 2 Wochen lang Boot gemietet und weiß der Geier was und so weiter und so fort und dann halt nichts und dann alles umgeschwenkt und am Ende ist es, der Kunde hat nicht einmal gesagt, er vermisst da jetzt einen Basking Shark, sondern die nach, oh, das ist ja eine tolle Geschichte jetzt mit dem Mädchen und dem Grey Seal und dann war es auch gut. Aber das ist halt ein Stress, ne? Musste halt dann vor Ort. Aber das ist genau das, worum es irgendwie geht, ne? Also die Dinge machen, die möglich sind und die und nicht den Dingern hinterherhadern, die man nicht bekommen hat.
Das ist eine einzigartige Situation, dass du nicht der klassische Unterwasserkameramann bist, der, wie man sich das vorstellt, der gebucht wird für einen Dreh und dann wird gesagt, film mal Spezies X, ne? Das ist eine kreative Freiheit, die du dir ausgesucht hast und dementsprechend auch hart erarbeitet hast. Aber du hast uns erzählt von einem Dreh, wo du ja, den Auftrag bekommen hast, halt eben genau das zu machen, wie ein klassischer Kameramann. Und nicht die kreative Freiheit zu sagen, ich model jetzt das ganze Projekt um und kann eine andere Spezies in Szene setzen, weil es eben genau darum geht, dieses Tier zu filmen. Und zwar bist du dem größten Tier der Welt nachgestellt. Vielleicht kannst du uns einmal mit zu diesem Projekt nehmen, weil das, glaube ich, auch repräsentiert, was ist die Realität eines, ich sag mal, Naturfilmers oder Unterwasserkameramanns und was ist das, was die Leute immer sich trauen. Ich sag mal,
ja, das ist ein gutes Beispiel, weil das ist auch so ein Beispiel von einem Projekt, wo man eigentlich davon ausgeht, das ist perfekt organisiert, da wurde alles beachtet, da wurde irgendwie erstmal 3 Wochen lang für Blauwale, das ist schon mal super, in der richtigen Zeit irgendwie, also denkt man ja 3 Wochen, da werde ich doch so ein Blauwal filmen, so.
Ne? Denkst auch eine Stunde Strand und, am Ende dran hängen.
Ja. Genau, und auch von der Logistik her, das war dann ein großer Katamaran. Das heißt, wir hatten irgendwie die komplette Produktion auf dem Wasser und so, konnten irgendwie super flexibel, super schnell, irgendwie alles perfekt. Irgendwie. Und dann hat es 3 Wochen lang schlechtes Wetter. Also durchgehend. Kein einziges Mal auf dem Boot, kein einziges Mal auf dem Wasser. Da hockst du dann. Erster Tag, erste Woche ist okay, dann hat man immer noch so den Zweckoptimismus und so. Aber dann guckst du halt irgendwie auf deine Windy-App jeden Tag von Neuem über das Schiff nur. Irgendwie schon die 100. Katze, streunende Katze kommt vorbei irgendwie und hockst da im Wohnzimmer, guckst da raus irgendwie, spielst eine Runde Mario Kart. Irgendwie 3 Wochen lang Katastrophe. Was machen? Dann muss ja halt nochmal überlegen. Dann sagt die Produktion, nee, dann machen wir halt eine Woche länger, weil jetzt sieht's wieder gut aus. Und dann hast du noch eine Woche gutes Wetter und bist wieder irgendwie gut am Start. Alle irgendwie verlängern, alles wird nochmal hin budgetiert und irgendwie jeder rückt nochmal zusammen. Ja, komm, das kriegen wir jetzt hin, da wollen wir ja irgendwie erfolgreich rausgehen. Und dann 6 Tage lang perfektes Wetter, aber kein einziger Wal. Und dann letzter Gnadenstag irgendwie noch, die Crew geht schon von Bord. Toni als Drohnenpilot geht von Bord, muss nach Hause. Der Director, der von der Produktionsfirma dabei war, geht noch so mit den Worten von Bord, ja, jetzt guckt er halt noch und dann müssen wir halt nächstes Jahr wieder kommen, so ungefähr. Ne? Und dann sind die von Bord und dann keine halbe Stunde sind die weg und dann kommt irgendwie so der Funkspruch von den Outlooks. Wir haben jetzt 30 Sperm Whales, die stationär ein bisschen socializen. Das ist allein schon echt direkt. Wir brauchen halt keine Sperm Whales, ja. Also keine Pottwale, sondern wir brauchen Blauwale.
Ja, aber danke für die Info.
Aber das ist das Erste und dann danach kommt irgendwie, ja, und wir haben 4 Buckelwale, auch nicht so viele zu der Zeit irgendwie. Das heißt, so auch schon mal, okay, oh, ganz nett und so. Und dann haben wir eine Familie Orcas. So, das wäre natürlich auch irgendwie toll, aber die Suche brauchen wir auch nicht. Und dann haben wir 4 Blauwale. Und das war, wow. Das ist der letzte Vormittag von 4 Wochen und wir haben bis dahin genau nichts. Also wir haben ein paar schöne Drohnenaufnahmen und so und hatten auch irgendwie, was weiß ich, so ein bisschen Filmmaterial, aber wir haben natürlich irgendwie die Sequenzen, die wir von den Blauwalen brauchen, natürlich nicht gehabt. Und dann ist das der letzte Tag, eine Minimalbesetzung. Und dann haben wir 7 Stunden lang Blauwal-Zirkus. Super. 7 Stunden lang alles geregelt, was wir gebraucht haben, irgendwie alles Material drin, Unterwasser, Überwasser. Ich bin zeitweise 2 Drohnen gleichzeitig geflogen, war super geil.
Wie fliegt man 2 Drohnen gleichzeitig?
Also du hast halt einen, der fängt und wirft. Das war der Captain, der musste ja gleichzeitig aufs Boot fahren. Mhm. Und du musst halt quasi timen. Also teilweise 2 Drohnen in der Luft, teilweise eine Drohne entlädt. Nächste Drohne. Musst du halt, aber das macht dann halt, das macht's dann halt aus. Und jetzt am Ende, wir haben jetzt irgendwie alles gekriegt, was wir wollten, haben wir schon gesagt. Beim nächsten Mal gehen wir dann nur den letzten Tag. Aber das sagt sich halt so leicht, ne? Und das sehen die Leute halt nicht, ne? Die Leute denken halt, ey, das ist doch super, bist du auf den Azoren. Wollte ich immer schon mal hin. Aber da ist es halt nicht so gemütlich im Mai. Und ist nicht so planbar.
Wie bleibst du bei sowas ready? Also, weil ich kenne das von mir selber, wenn man zwischendurch was sieht oder zumindest diese Chance hat oder man hört, Tiere sind da und man sieht zwischendurch mal eine Flosse, dann ist das gut, motiviert zu bleiben, ready zu bleiben. Aber gerade in deiner Arbeit ist ja Go-Time und on point zu sein. Wenn du gebucht wirst für so einen Gig, dann so eine ganze Produktion hängt am Ende von diesen Bildern ab. Da hängt ja ein riesen Budget dran, da ist auch ein entsprechender Druck drin. Wie guckst du, dass du selbst nach so einer langen Durststrecke, wo man dann, ich sag mal, depressiv mit dem Team im Haus sitzt, dann ready ist, um in so einer Situation abzurufen? Hast du das einfach in dir oder ist das...
Ah nee, da muss ich mit meinem eigenen Schweinehund kämpfen. Na ja, klar, das ist nicht so einfach, immer motiviert irgendwie zu bleiben. Was halt hilft ist, ich glaube, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man auch, wann sich was lohnt und wann sich was nicht lohnt. Das heißt, ich bin halt auch dann nicht angespannt, wenn ich weiß, dass es eine Woche lang schlechtes Wetter ist, dann weiß ich, es ist schlechtes Wetter, da brauche ich nicht mich irgendwie aufs Boot quälen und hocken und warten und nur damit irgendwie die Zeit runtergerissen ist, sondern das weißt du dann auch. Und man merkt dann auch, wann die Zeit gekommen ist. Und an dem Tag zum Beispiel war das auch ein Selbstläufer. Da war sofort Motivation ganz oben, logischerweise. Und alles on point und alles super professionell und super. Es ist irgendwie als hätte man irgendwie so das Männchen aufgezogen und dann lässt man es fatzen. Und das passiert dann automatisch. Da muss ich mich dann nicht. Muss ich mich nicht motivieren. Aber es ist schon frustrierend, wenn man wochenlang halt irgendwo sitzt und nichts passiert. Ne?
Genießt du nach all dieser Zeit im Wasser so einen Moment, in dem Moment, wenn sich das alles entlädt, nach so einer Vorlaufzeit, nach diesen ganzen Challenges und so ein Pass-by von so einem Blauwal, der spielt ja jetzt nicht wie so ein Seeleopard für 2 Stunden mit dir, sondern der zieht ja an dir vorbei und du hast wenige Sekunden oder Minuten. Wirkt das noch auf dich und du kannst genießen, dass das gerade passiert oder bist du in der Kamera? Also wie ist das für dich in dem Moment?
Ja, also ich spüre davon nichts. Das ist ziemlich schade. Klar, die meisten Leute sagen, na komm, jetzt beschwert er sich noch irgendwie. Springt die ganze Zeit irgendwie in der Weltgeschichte rum, jetzt beschwert er sich noch. Aber so ist es, genau so ist es. Ich filme das, was, oder anstelle das zu erleben, was passiert, filme ich es. Ganz normal. Also da ist mit der Connection nicht so viel. Da geht in meinem Kopf ganz andere Sachen ab. Das ist in meinem Kopf ist es viel technischer, viel logistischer, viel. Da ist nichts mit gucken, atmen und genießen oder irgendwie sowas, sondern das ist immer die Frage, okay, was ist jetzt, wie antizipiere ich das Verhalten der Natur um mich herum und wie verhalte ich mich da dazu? Das ist quasi ein konstantes Abgleichen von, welche Elemente sind kontrollierbar und wie kontrolliere ich die deswegen jetzt, damit ich das erreiche, was ich erreichen kann. Deswegen ist es aber umso schöner, wenn man nachher im Schnitt sitzt und das alles komplett vergisst. Und auch nicht mehr dran denken muss, wie sich das jetzt angefühlt hat, sondern dann hat man halt alles vor sich und kann dann daraus das quasi rekreieren, was man eigentlich erlebt haben sollte. Was man aber eigentlich nicht erlebt hat.
Und wenn es am letzten Tag passiert, dann macht es am Ende die Geschichte auch spannender und besser, ne?
Ja, also wär ein cooles Making-of. Aber kriegt natürlich keiner mit am Ende. Ja. Am Ende sind es nur die Aufnahmen.
Ja, letzter Tag. Ist auch schon fast eine Überleitung hier zu unserem Status im Podcast. Wir kommen auch langsam zum Ende. Und wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen, ein paar Halbsätze für dich vorbereitet.
Oh, Spielchen.
Und wir wollen ein paar Spielchen mit dir treiben und sind gespannt, was du ganz spontan darauf antwortest. Wenn du dir jetzt einen tollen Tauchgang vorstellst, lieber mit oder lieber ohne Kamera?
mit Kamera.
Wenn du dir aussuchen könntest, an einem Ort zu bleiben für immer, aber nie mehr zu reisen oder immer auf Reise zu sein. Was würdest du wählen?
Einen Ort und nie wieder zu reisen.
Welcher wäre es?
Irgendeiner, wahrscheinlich auf einer Insel im Ozean.
Ich habe schon eine Idee. Wenn du wählen müsstest, in der Arktis mit einem 3 mm Neo oder in den Tropen mit 7 mm?
Ja, Tropen mit 7 mm. Aufgeht auf jeden Fall.
Gut bezahlte Auftragsarbeit oder Eigenproduktion in Eigenfinanzierung?
Ja, weder noch. Aber Eigenproduktion.
Gut bezahlte Eigenproduktion.
Gut bezahlte Eigenproduktion. Genau.
Ich habe mal von dir gehört, dass du gesagt hast, ich hasse Tage, an denen ich einen Wecker brauche.
Ja.
Warum? Also ich meine, niemand von uns mag einen Wecker, aber ich glaube, bei dir steckt noch was anderes dahinter.
Weil ich bin kein Langschläfer und ich habe eine gute Grundenergie in mir und ich funktioniere am besten, wenn ich opportunistisch mit im Einklang mit meiner Umgebung arbeiten kann. Das heißt, ich bin sensibel genug, um zu spüren, wann ich was brauche und solange ich dem folgen kann, ist okay. Das heißt, ich wache auf, stehe ich auf. Wenn ich aufgeweckt werde, dann bin ich halt nicht selber aufgewacht, dann bin ich ein bisschen grumpy und dann, ich glaube, das ist auch für den Biorhythmus nicht das Beste. Ist aber auch ein fieser Luxus, den natürlich Freiberufler nicht haben, deswegen sollte man dann nicht zu viel drüber
reden. Ich wollte gerade fragen, heute Morgen, wir nehmen vormittags auf, wie war es, musstest du den Wecker stellen, um hierher zu kommen?
Ja.
Mhm. Ja. Dann sorry dafür.
Ja, das kommt auch mal vor.
Filme über die Natur oder Filme über Menschen?
Das ist keine Entweder-Oder Frage. Muss ich mich entscheiden für eins, dann Film über Menschen.
Mein größter Erfolg ist?
Im Moment zu leben.
Eine Sache, die ich selber besser machen kann, um dem Ozean zu helfen?
Die Schönheit des Ozeans zu verbreiten.
Und eine Sache, die ich unbedingt noch mal erleben möchte?
Eine Sache im Wasser jetzt oder im Ozean, die ich noch mal erleben möchte, ist Narwhal-Film.
Narwhale.
Narwhale, ja.
Das ist die ultimative Challenge, eine der schwierigsten.
Ja.
Flo, wir danken dir herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du extra für uns einen Wecker gestellt hast und dadurch deinen Biorhythmus durcheinander gebracht hast. Wir hatten hier eine wahnsinnig tolle Zeit mit dir. Vielen Dank für all die Einblicke, auch hinter die Kulissen von den Arbeiten, von denen man, glaube ich, sagen kann, wer sich in Deutschland und weltweit für diese Szenen unter Wasser interessiert, der kommt da nicht dran vorbei. Das ist großartig und dementsprechend war es für uns heute großartig, von dir zu erfahren, was dahinter steckt und dass du auch sehr offen und ehrlich geredet hast. Und dann wünsche ich dir viel Glück bei der Suche nach dem einen Zuhause auf einer schönen Insel im Atlantik und vielleicht sprechen wir uns das nächste Mal da. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Das war Florian Fischer und ich möchte dir direkt nochmal ans Herz legen, wenn dir das Gespräch gefallen hat, es lohnt sich auf jeden Fall auf YouTube den Ocean Talk anzuschauen. Der Link ist in den Shownotes. Dort ist nicht nur unser Gespräch in einer längeren Version, sondern eben auch das Bildmaterial der ganzen Videos, über die wir gesprochen haben und einige Videos, bei denen unser Gespräch so nah an dem Bild dran war, dass ich es für diesen Podcast rausgeschnitten habe, die aber klasse waren. Da gehört zum Beispiel auch das Video dazu, was ich von Behind the Mask am beeindruckendsten fand. Ja, und Flo natürlich eine super, super spannende Person mit all dem, was er erlebt hat. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist seine Perspektive auf die Wirkung ihrer Videos. Dass das, was dort gezeigt wird, eigentlich so in der Realität gar nicht vorliegt. Was natürlich eine Kritik ist, die auf den ganzen Bereich der sozialen Medien zutrifft. Und das finde ich schön von einem derjenigen, die dort die tollsten Inhalte schaffen, zu hören. Hey Leute, irgendwie muss man das heutzutage wohl so machen, aber das ist nicht die Realität. Lasst euch davon nicht täuschen. Auch ich habe Stunden über Stunden in Wochen, die ich darauf warten muss, dass diese Momente, die hier so aneinandergereiht sind, im Einzelnen überhaupt passieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das fast ein bisschen beruhigend. Denn im Leben ist es doch nie so, dass einfach ein Highlight das andere jagt. Oftmals werden die besonders tollen Momente doch dadurch schön, dass sie eben nicht alltäglich sind, dass sie nicht so einfach zu haben sind, sondern im wahrsten Sinne des Wortes etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.